Normalerweise leite ich ja im Sommer ein Teencamp, eine Freizeit unseres Jugendverbandes mit Jugendlichen. Und es war vor Jahren einmal eine Begebenheit, die mich bis heute bewegt. Eigentlich nur der Satz eines Mädchens: Wir pflegen das so mit den Mitarbeitern und mit den Jugendlichen zu beten viel. Also mit Gott zu besprechen, auch zu reden über die Dinge, die wir da so machen und so. Und wir hatten das wie selbstverständlich gemacht. Und dann kam ein Mädchen zu mir und sagte: Matthias, mein Pastor hat gesagt, für solche Kleinigkeiten, für die wir jetzt gerade gebetet haben, betet man nicht. Um sowas kümmert sich der große Gott doch gar nicht. Da steht man vor der Frage, was sagt man? Was mir klar wurde, dieser Pastor hat Gott anders kennengelernt als ich, jedenfalls. Aber das ist ja eine wichtige Frage. Woran ist Gott eigentlich in unserem Leben interessiert? Womit beschäftigt er sich eigentlich von dem, was uns beschäftigt? Damit verbunden ja auch die Frage, was können wir von ihm erwarten? Nun ist ja hier, wie auch sonst, für mich jedenfalls nicht entscheidend, was ich mir dazu denke und wie ich mir das vorstelle, sondern was Gott selbst uns dazu mitgeteilt hat. In der Weltgeschichte, wenn man das mal so beschreiben will, was die Bibel eigentlich ist. Und der für heute vorgesehene Abschnitt aus der Bergpredigt von Jesus Christus nimmt uns genau mit in diese Frage hinein, wofür Gott eigentlich bei unserem Beten offen ist. Wir lesen gemeinsam den Bibeltext, den wir eben schon gehört haben, mit Musik aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Dort sagt Jesus Christus: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein dafür biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Diese Worte dürften zu den bekanntesten Redewendungen im deutschen Sprachgebrauch gehören. Mindestens die ersten Sätze. Seltsam ist allerdings, dass ich da, wo dieser Satz zitiert wird, oft Bedenken höre, ob Gott das wirklich ernst gemeint hat. Ja, es ist ja so, wer schon einmal mit Gott über etwas gesprochen hat und ihn etwas gebeten hat, der hat vermutlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass nicht alles eintrifft, was wir uns wünschen. Und bei schlechten Erfahrungen sind wir ja ganz empfindlich. Sowas wollen wir nicht und dann probieren wir es lieber gar nicht erst wieder. Dann können wir nämlich nicht enttäuscht werden. Dabei ist diese Einladung ausgesprochen vom Sohn Gottes, der als einziger den Vater von Angesicht zu Angesicht kennt. Der so wesenseins mit dem Vater ist, dass er sagen kann: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und gerade Jesus stellt uns Gott als jemanden vor, der unendlich reich ist und der unendlich gerne gibt. Und mir scheint das so, als ob Jesus uns sagen möchte: Sag mal, bei so einem Gott, auf welche Idee könnte man denn da sonst kommen, als ihn um alles bitten, was man braucht? Wir gucken uns das an. Diese Worte von Jesus unter dem Titel: Auf Gottes Kosten leben. Auf Gottes Kosten leben. Ich meine, wir können das hier in drei Schritten lernen. Erstens, unsere Armut bekennen. Zweitens, Gottes Reichtum erfahren. Drittens, mit Gottes Güte rechnen. Unsere Armut bekennen. Wir werden hier mit ganz einfachen Sätzen, die man auch nicht missverstehen kann, eingeladen, Gott zu bitten, bei ihm zu suchen und bei ihm anzuklopfen. Dahinter steht dann natürlich die Überzeugung, wir werden es offensichtlich nötig haben. Möglicherweise spielt Jesus hier auf ein Zitat aus der Bettlersprache an. Ein Bettler bittet ja zuerst jemanden. Wenn er dann darauf nicht eingeht, dann verfolgt er ihn nach Hause und sucht ihn dort zu Hause auf. Wenn er dann immer noch nicht will, dann klopft er an und bestürmt ihn, bis der aufmacht und was rausrückt. Ob Jesus das im Sinn hatte, wissen wir nicht, aber passend wird damit beschrieben, finde ich, dass wir an dieser wie an anderen Stellen eingeladen sind, mit Gott darüber zu reden, was wir nötig haben. Von Martin Luther stammt das Zitat, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir Menschen sind bedürftig, nicht nur was Materielles angeht, sondern in jeder Hinsicht. Und ich finde, man sollte da immer mal wieder auf den Ursprung des Lebens zurückkommen. Wir sind völlig ohne etwas in diese Welt gekommen. Total angewiesen, von hinten bis vorne. Alles, was wir haben, wurde uns seitdem gegeben. Wir mussten Nahrung bekommen, Kleidung und noch viel mehr als auf das Materielle sind wir darauf angewiesen, dass man uns Liebe entgegenbringt. Wir wissen, dass kleine Kinder sonst sterben würden. Das, was wir im Laufe unseres Lebens also erarbeitet haben, hängt auch davon ab, was wir an Anlagen und Möglichkeiten von Anfang an mitbekommen. Auch wenn es vielen Menschen schwerfällt und manche sich wirklich händeringend dagegen wehren, es bleibt doch so, wir Menschen sind angewiesene Wesen, die nur haben und die auch nur weitergeben können, was sie bekommen. Mehr nicht. Und was im natürlichen Leben gilt, das hat Jesus Christus auch mal ausdrücklich für das Wesentliche, nämlich für das geistliche Leben, beschrieben. Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 5 steht der lapidare Nebensatz, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Zutiefst unterschätzt, dieser Satz. Denn wir mühen uns mitunter täglich ab, es doch selbst zu schaffen und bloß nicht angewiesen zu sein. Meine Fußballereltern lachen sich schon immer kaputt, wenn sie mich fragen, ob sie mir was helfen sollen, in den Keller zu tragen, wenn ich die ganzen Bälle und ganzen Hütchen und so weiter da alles so in der Hand habe. Das habe ich mir dann alles so schön gepackt, damit ich durch die Türen komme und so. Es ist alles ausgefeilt, deswegen lasse ich mir immer nicht helfen. Die müssten auch sonst erst mit in den Keller, das wollen die eigentlich gar nicht, die wollen nach Hause. So. Aber es wirkt immer komisch, wenn ich sage, nee, geht schon. Ja, und dann, aber so sind wir. Wir wollen nicht angewiesen sein, wir wollen nichts nötig haben. Dabei hat Jesus darin überhaupt kein Problem gesehen. Der war völlig angewiesen auf seinen Vater und hat auch nicht mit der Wimper gezuckt, ihn etwas zu bitten. Menschen, denen Gott begegnet ist, haben das immer wieder tief erkannt, wo es ums geistliche Leben auch geht. Wir Menschen passen nicht zu Gott. Wir leben nicht das, was gut ist. Am Ende unseres Textes betont Jesus das ja nochmal, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid. Damit will die Bibel das beschreiben, dass wir heillos um uns selber kreisen. Und das Gericht Gottes ist der Moment, an dem wir uns verantworten müssen dafür. Da helfen keine Ausreden, da helfen keine Entschuldigungen, da helfen nicht, aber die anderen haben doch und so weiter. Da stehen wir, jeder persönlich, du stehst vor Gott. Und dann geht's zur Sache. Und dann wird es deutlich, dass wir das, was nötig war, nicht hatten von uns aus. Auch das spricht Jesus meiner Ansicht nach an. Und nun muss man sich ja das mal fragen, ja, wenn wir es denn selber nicht haben, wo kriegen wir es denn her? Was zum natürlichen und was zum geistlichen Leben nötig ist. Und nun scheint es fast, als ob Jesus das gerade am Ende seiner Bergpredigt, mit der er uns eigentlich das besonders vor Augen geführt hat, dass wir es nicht haben, wer die Texte aufmerksam verfolgt hat der letzten Monate, der wird an diesen Punkt gekommen sein, das habe ich nicht. Und ausgerechnet jetzt spricht Jesus davon, bittet, so wird euch gegeben. Dramaturgisch hochklassig. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Das Erste also, was uns hier begegnet und was uns in der Bergpredigt begegnet oder mit der Bergpredigt begegnet, ist unsere Armut. Und wer das entdeckt, der wird eingeladen, sich an Gott zu wenden. Denn der ist die Adresse, an der wir reichlich bekommen. Darum geht es als Zweites. Gottes Reichtum erfahren. Wörtlich heißt es hier, jeder, der bittet, empfängt. Und diese Passivformen haben folgende Bedeutung, von dem, der sucht, wird Gott sich finden lassen. Dem, der anklopft, wird Gott öffnen. Und daran zweifelt Jesus keine Sekunde, dass Gott uns hört und dass er gerne darauf eingeht, was wir mit ihm besprechen. Jesus brauchte dafür nicht die Berichte herzergreifender Gebetserhörungen, bei denen wir ja umso enttäuschter sind, wenn wir es nicht erleben. Hat Jesus nie, ihr müsst das mal verfolgen, davon hat Jesus nie was erzählt. Mensch, da war mal ein Mann, der hat Gott gebeten und dann, da passierte und sowas alles. Ja, und dann tun wir hier Menschen ja immer so, der hat das erlebt, das musst du auch so erleben, oder es stimmt mit dir irgendwas nicht. Gott wartet darauf, dass wir uns direkt an ihn wenden. Der berühmte Liederdichter Paul Gerhardt hat das in einem meiner Lieblingslieder ja so ausgedrückt, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein. Also damit, dass du dich abquälst, lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Gott wartet nicht darauf, dass du dich quälst und jämmerlich daher schreitest, sodass er sagen muss, ach, jetzt muss ich ihr aber auch helfen. Er sagt, bitte doch einfach. Und schon geht's los. Und Jesus sagt an anderer Stelle ja in den Texten, die wir vorher hatten, und übrigens weiß der schon lange, was du brauchst. Ist doch Wahnsinn. Nun stehen wir ja im Konflikt mit den schlechten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wer sagt eigentlich, dass die schlecht sind? Ich werde im dritten Teil nochmal darauf eingehen, ob das wirklich schlechte Erfahrungen sind, wenn Gott nicht macht, was ich gebeten habe. Aber ich habe das manchmal in meinem Leben erlebt und nur deshalb möchte ich jetzt auch doch etwas erzählen. Nur manchmal erlebt, dass mir klar wurde, Matthias, jetzt sollst du darum beten. Das gibt es, mit einer Überzeugung meiner Ansicht nach. Wir hatten das mal auf einem der Teamcamps. Wir kamen als zweites Camp, wir haben, als wir noch nicht mit 80 Leuten unterwegs waren, sondern nur mit 40, immer zwei Camps gemacht, jedes Camp 11 Tage. Das eine hat das andere abgewechselt, so konnten wir 3 Wochen etwas günstiger die Unterkunft buchen. Und wir kamen dort an und die hatten fast die ganze Zeit Regenwetter. Und so wie wir dann feststellten, als wir dort ankamen, sich nicht so groß auf Regenwetter vorbereitet, sondern vor allem darauf, dass man wie immer im Freien sich bewegen kann. Ja, und dann wurde eine DVD nach der anderen reingeschoben. Boah, da haben wir gedacht, das gibt's doch, das wollen wir ja nicht. Was ist das denn? Und der Wetterbericht sagte, so geht's weiter mit dem Regen. So, der Wetterbericht ist ja so lange ungefährlich, bis der Tag kommt, an dem es wirklich so wird. Und nun hatten die das ja schon 1,5 Wochen lang erlebt. Also die Garantie, dass das anders wird, hatten wir nicht. Also haben wir, wie wir das immer machten, für alles gebetet. Und ich habe dann auch für das richtige Wetter gebetet. Und als ich so mein Amen gesagt hatte, beschleicht mich ein mir aus mancher Stelle meines Lebens, das passiert nicht dauernd, aber manche Stelle meines Lebens, bekanntes Gefühl mit einer inneren Stimme, die sagt, bitte um schönes Wetter. Ich dachte, ich habe gerade gebeten, ich mache mich doch jetzt hier nicht lächerlich, als ob ich nicht wüsste, was ich gesagt habe. Außerdem kann Gott da schon alles sortieren und so. Es blieb, bitte um schönes Wetter. Das ist zu wenig, nur das Richtige. Du bist schon wieder dabei, so zu tun, als könnte Gott nicht. Du willst nur hinterher nicht enttäuscht sein, weil er nicht genau gemacht hat, was du gesagt hast. Na gut, dachte ich, dann muss ich ja wohl. Dann habe ich nochmal das Wort ergriffen und um schönes Wetter gebeten. Ich habe mich hinterher dann bei den Mitarbeitern fast ein bisschen entschuldigt, ihr dafür, dass ich das also jetzt nochmal so, es war mir einfach so. Auf dieses Gebet kamen wir im Laufe der Zeit immer wieder zurück, denn wir hatten fast nur schönes Wetter. Gegen den Wetterbericht. Und da, wo es mal, zweimal vielleicht oder dreimal höchstens geregnet hat, da wollten wir sowieso gerade nicht raus. Das war der Hammer. Das kann man ja nicht nachvollziehen, wenn man nicht drinsteckt. Aber das gibt für mich solche Gelegenheiten. Oder auch, was ich vor der Jungschaft-Freizeit, bei der letzten, die wir erlebt haben, dieses Jahr ist sie ja leider ausgefallen, hatten wir das erlebt. Wir hatten alle zwei Jahre haben wir mit der Barmstedter Gemeinschaft so eine Jungschaft-Freizeit abgemacht. Und da hatten wir das erste Mal 8 Kinder. Die Barmstedter Gemeinschaft hat immer so 30, 35 und sucht auch eine kleine Gemeinschaft, die dann dazukommt. Wir hatten beim ersten Mal 8 Kinder, dann mal 11, dann mal 13. Und ich habe auch irgendwie immer den Wunsch, dass wir noch mehr Kinder und Jugendliche erreichen. Und dann habe ich mir vor dieser Jungschaft-Freizeit vorgenommen, bevor wir die erste Mitarbeiterbesprechung hatten, diesmal betest du für 20 Kinder. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Es war mir einfach so. Und dann habe ich das also auch so gemacht. Und wir kennen uns ja, der Freizeitleiter da aus Barmstedt, der hat mich auch gefragt, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen, als wir dann dort weggingen. Und ich wusste ganz genau, der ist da total, der macht sowas gar nicht. Und dann sprach er mich auch an, ich sage, du, das ist mein Eindruck gewesen, ich soll für 20 beten, ich mache das jetzt einfach. Da kam irgendwann die Frage, als dann die Anmeldung so eintrudelt, Matthias, wie viele Plätze soll ich euch reservieren? Da sagte ich, 20. Da hatten wir vielleicht 13 oder so gerade. Und dann ging es immer näher zur Freizeit und irgendwann pegelte sich das ein auf 18 Kinder. Und ich dachte, einerseits, wie großartig, ja 18 Kinder hier aus dem Ratzeburger Umfeld, irgendwie mit, von Leuten, die mit uns zu tun haben. Das ist doch Wahnsinn, dachte ich, im Gegensatz zu den 30, die dann von den Barmstedtern noch reinpassen. Mann, großartig, aber es waren noch nicht 20. Und ich wusste nicht so recht, was ich damit anfangen wollte. Denn ich, also erstens will ich nicht kleinkariert sein. Zweitens kann Gott machen, was er will. Und dafür braucht er mich auch nicht, um zu wissen, was er zu tun hat. Und trotzdem war es für mich so, dass ich dachte, du hattest doch irgendwie den Eindruck, diesmal solltest du um 20 beten. Was machst du denn jetzt damit, dass es nur 18 sind? Kurz vor der Freizeit kam ein 19. noch dazu. Irgendjemand, den ich nicht auf der Rechnung hatte. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe die Liste, wenn ich die Liste nachgucken würde, könnte ich sagen. Und dann fuhren wir mit diesen 19 auf die Freizeit und es war in mir wirklich gespalten. Ich habe mich so gefreut über 19 Kinder und ich habe gedacht, aber es sind nicht 20. Und dann kommt der erste Abend und ich sitze da, setze mich da zu einer Gruppe, wo ich ein Mädchen nicht kannte. Josephine saß auch dabei und wir unterhalten uns so und erzählen einander. Und ich war mir ziemlich sicher, das muss ja ein Barmstedter Mädchen sein. Und dann erzählt die mir, dass sie sich mit Josie und ihren, die kommt zwar nicht von hier, aber die hat sich mit Josephine und ihren Freundinnen verabredet. Die wäre also ohne die Ratzeburger nicht mit auf die Freizeit gefahren. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt sind das wirklich 20 aus dem Ratzeburger Umfeld. Das kann auch nicht wahr sein. Ich habe das jetzt einfach mal so angeführt, um deutlich zu machen, es gibt das, dass man Gott über, also sowieso ja, wenn ich bete, ist es ja gerade der Ausdruck davon, ich überlasse Gott, was passiert. Aber dass man es auch immer beten sollte, so ist es mir von Anfang meines Glaubenslebens an wichtig geworden. Ich möchte immer so beten, dass Gott doch bitte machen soll, was er will und nicht, was ich will. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich manchmal schon erlebt habe, und jetzt sollst du für etwas Bestimmtes beten. Und da sollten wir auch dranbleiben. Und wenn man diese Reihenfolge bitten, ist ja noch relativ, also kann man relativ wenig emotional machen. Suchen, da gehört jetzt schon Aufwand zu, eine Bewegung, in die man geht. Und anklopfen, da wird's also schon zudringlich. Da kann also der andere schon nicht mehr denken, jetzt meint er wahrscheinlich nicht mich. Ja, da ist man aktiver noch. Und mir scheint da auch eine Steigerung drin zu liegen. Und es gibt Dinge, bei denen wir Gott wirklich bestürmen sollen. Wer Gott jedenfalls nicht bittet und in den Gebeten immer nur ganz vorsichtig ist, der tut so, als sei Gott ein kleiner, schwacher und armer Mann, den man bloß nicht überfordern sollte. Der steht vielleicht kurz vor der Pleite und wer weiß, ob meine Bitte ihn da nicht noch reinrutschen würde, weil er mir vielleicht irgendwie nicht widerstehen kann und sich völlig übernimmt dann. Will man ja nicht. So tun wir manchmal bei Gott. Jesus schildert uns einen ganz anderen Vater, unendlich reich und dessen Herz für uns schlägt und der so gerne gibt, der alles, was er hat, am besten für uns ausgeben möchte. Fragt sich, wer er müde wird, Gottes Reichtum oder ich beim Bitten. Auf diesen gütigen Gott sollen wir unser Leben stützen. Darum geht es dann als drittes, mit Gottes Güte rechnen. Rechnen, ein Wort aus der Mathematik. In der Mathematik geht man davon aus, 1 plus 1 ist 2. Da brauchen wir jetzt auch nicht mehr diskutieren. Genauso sollen wir mit Gottes Güte rechnen, sagt Jesus. Oder guckt doch mal an, was unter euch passiert. Würde jemand schon von euch, bei denen man wirklich bei vielem sich nicht sicher sein kann, würde jemand von euch denn etwas Schlechtes geben, wenn der Sohn um Gutes bittet? Wie viel mehr? Und das ist immer ganz wichtig in den Gleichnissen von Jesus. So versteht man die eigentlich. Wenn es bei euch schon so ist, wie viel mehr wird es denn bei Gott so sein, dass er gerne gibt? Jesus lässt uns immer am Beispiel lernen. Und beten, wenn man jetzt so sagt, Mensch, warum will Gott denn unbedingt gebeten werden? Ich habe das so mit meinen Kindern für mich mal ein bisschen durchbuchstabiert. Wenn die so irgendwie sagen, Hunger! Das kennen die von mir, dann sage ich immer, ja und? Oder Saft! Ja, das gab's, also man kann sich's nicht vorstellen, aber ja, und dann denkt man, was ist denn nun los? Also man weiß ja schon, was sie wollen. Nicht? Ich habe dann immer gesagt, Papi, kannst du mir bitte mal den Saft geben? Ja, gerne, mein Junge, wenn du sofort nicht bist. Das ist natürlich sofort. Und da geht es nicht um Höflichkeitsfloskeln, sondern darum, dass etwas an jemanden gerichtet etwas völlig anderes ist, als wenn man so in sich hinein oder aus sich heraus ruft, so, ich brauche mal was, rück mal rüber. So, ich glaube nicht, dass es Gott um Höflichkeit geht, aber es geht sicherlich auch mindestens darum, zu wissen, woher es kommt am Ende dann. Weil Gott ja nicht einfach nur rausschmeißen will und es bringt uns nur, dass wir es jetzt gerade haben. Das ist Gott viel zu wenig. Der möchte, dass du viel mehr davon hast, wenn er dir was schenkt. Du sollst dabei entdecken, wie er dich liebt. Meiner Ansicht nach ist deshalb das Gebet so wesentlich. Jesus sagte ja im Vater unser, Gott weiß ohnehin, was wir bitten. Ja, er weiß alle Fragen, die du ihm stellst. Schon nicht nur die Antworten, sondern auch schon die Fragen. Könnte man sagen, dann brauche ich ja nicht mehr fragen. Oder, oh Mann, wenn dem das gar nicht überrascht, dann kann ich ja auch jetzt einfach mal fragen. Ja, so ist das. Er weiß alles, was du ihm erzählen willst schon. Viel besser als du. Er kann das auch viel besser beurteilen. Du erzählst ihm nicht nur nichts Neues, sondern manchmal auch was Falsches, weil er das viel besser sieht. Und er hört sich trotzdem an. Der Sinn des Betens ist nicht, dass wir Gott informieren müssen. Ach übrigens, wir brauchen jetzt, ja, und falls du es noch nicht gemerkt hast, wir brauchen das auch sehr dringend. Und zwar aus folgendem Grund brauchen wir, du kannst im Grunde gar nicht anders, als uns das zu geben. So diese wortreichen Dinge sind immer sehr interessant. Da meinen wir müssten Gott überreden, wie wir das mit Menschen tun. Denen geht das übrigens auch auf den Wecker, wenn wir sie so überreden. Aber wir probieren das ja. Nein. Bei einem Gott, der so vor Zuwendung für uns brennt, rennen wir offene Türen ein. Wir können gar nicht zu oft mit ihm reden. Wir können nicht zu lange mit ihm sprechen. Wir können auch nicht zu viel von ihm fragen oder zu viel von ihm erbitten, auch wenn uns das vielleicht so vorkommen mag. Gott will in seiner Liebe nicht nur Bitten erhören, er will dich erhören. Das ist ein Unterschied. Deswegen kommt es nicht darauf an, ob er es schon weiß oder nicht, höchstens als noch dringendere Einladung. Ich weiß es sowieso schon. Er ist sich oft von deiner Information abhängig. Du brauchst auch nicht ausschmücken, immer so, dass du selber schon müde wirst davon. Das ist nicht nötig, er weiß es alles. Du darfst gerne sagen, was du möchtest, aber du musst nicht meinen, die richtigen Worte finden zu müssen. Gott möchte nicht etwas Neues von uns hören, er möchte uns hören. Und deshalb hört er sich das auch zum 25. Mal von dir an. Oder zum 367. Mal. Er möchte uns hören und das immer aufs Neue. Nur wir machen uns verrückt. Nur wir tun so, als hätten wir Gebet nicht nötig und als wäre das was Lästiges. Und deshalb lässt das auch so leicht nach. Gebetsveranstaltungen sind ja nicht nur die am schlechtesten besuchten Veranstaltungen einer Gemeinde, sondern auch die, die immer als erstes wieder einschlafen. Wenn Gott nicht tut, was wir wollen, dann wenden wir uns wieder ab. Dabei geht es doch beim Beten gar nicht darum, was wir wollen. Oder dass wir bekommen, was wir wollen. Davon hat Jesus übrigens gar nicht gesprochen. Und Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat mal die Geschichte eines Schuljungen erzählt. Er weigert sich zu lernen und nun versucht seine Lehrerin alles, um ihn dazu zu bringen, sich doch bitte mal für den Unterricht zu interessieren und irgendwie sich mal anzustrengen. Doch alle Bemühungen laufen ins Leere. Er kümmert sich nicht um die Appelle seiner Lehrerin und alle Versuche sind umsonst. Er weigert sich störrisch, sich von ihr unterrichten zu lassen. Er will einfach nur spielen. Schließlich meint die Lehrerin, also gut, sag, was du möchtest, ich erlaube es dir. Ich möchte nur hinten ein bisschen im Raum sitzen, malen und vielleicht mal ein Nickerchen machen. Einfach eine Weile nichts tun. Die Lehrerin gibt nach und erlaubt es ihm, einfach das zu tun, was er möchte. Und dann beendet Kierkegaard diese Erzählung mit der Bemerkung, der Junge bekommt seinen Willen, weil seine Lehrerin ihn aufgegeben hat. Er bekommt seinen Willen, weil seine Lehrerin ihn aufgegeben hat. Gott bewahre uns davor, sagt er, dass unsere Gebete so erhört werden. Wenn man sich das betrachtet, merken wir, es muss gar kein Widerspruch sein, dass Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben und manchmal bekommen wir nicht, was wir wollen. Gott gibt dich nicht auf. Der gibt dir keinen Stein, wenn du um einen Stein bittest, um im Bild zu bleiben von Jesus. Auch keinen Skorpion, wenn du um einen Skorpion bittest. Der gibt dir das, was du brauchst. Deshalb lohnt es sich erst recht, darum zu bitten. Ich habe schon so viele Enttäuschungen erlebt, ihr Lieben, und ich bin ein Mensch, der will gar keine Enttäuschung. Ich stelle mir lieber vor, das wird nichts, als dass ich denke, oh, das wird vielleicht was, und am Ende bin ich enttäuscht. Ihr habt das zum Beispiel in Klassenarbeiten so erlebt. Eine ganz verrückte Geschichte in meinem Leben. Es gab ein paar einzelne Mal, ich weiß nicht, ob es eine Handvoll Mal war, auf der Realschule, da war das für mich so eindrücklich, weil ich da noch alles im Griff hatte schulisch, dass ich dachte, diese Arbeit ist gut gelaufen. Diese Arbeiten waren die schlechtesten, die ich je geschrieben habe. Ich dachte normalerweise nach einer Arbeit immer, sie ist schlecht gelaufen, weil ich nicht genug gemacht habe und dann waren sie letztlich gut. Es ist verrückt, wenn man sich mal so kennenlernt und das mal merkt. Also ihr könnt mir glauben, ich habe wirklich Angst vor Enttäuschung. Und Gott ist seit 28 Jahren mit mir auf einem Weg, der sagt, lass dich doch von deinen Enttäuschungen bitte nicht mehr bevormunden. Lass dir doch davon bitte nicht einreden, es wäre irgendwie mal falsch gewesen, Gott zu bitten. Er will dich so gerne hören. Man stelle sich ja vor, du müsstest befürchten, dass Gott das tut, was du bittest, obwohl es dir oder anderen schadet. Was wäre denn das? Da würde ich ja nicht mehr mit Gott reden wollen. Und bei Jesus für die Spannung finde ich am deutlichsten. Er hat Gott auch gebeten um etwas, was er nicht bekommen hat. Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das heißt, lass mich diesen Weg des Leidens bis zum Kreuz und zum Tod nicht gehen müssen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gott hat diese erste Bitte nicht erhört. Die zweite ja, die erste nicht. Und jetzt muss man sich klar machen, was wir davon haben, dass Gott darauf nicht eingegangen ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er ist für uns gestorben, für unsere Schuld. Wir dürfen deshalb jetzt das glauben. Wer bittet, dem wird gegeben, weil Gott offen für uns ist, weil der Zugang frei ist, weil Jesus ihn für uns aufgeschlossen hat, an unserer Stelle sein Leben gegeben hat. Und als der Auferstandene jetzt für uns da ist. Deshalb hat Gott nicht darauf gehört. Oder er hat darauf gehört, aber er hat es nicht erhört. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es kann also, wenn du etwas bittest, mindestens das rauskommen, was du gebeten hast. Auf jeden Fall aber das Beste. Selbst wenn es anders wird, als du es dir dachtest. Wir dürfen und sollen auf Gottes Kosten leben. Der wird nicht arm, weil du was brauchst. Oder sagen wir es so, wenn du Gott mit deinen Bitten arm machen könntest, dann brauchst du ihn nicht. Oder bräuchtest du ihn nicht. Jesus sieht das völlig anders. Und wenn wir unsere eigene Armut vor Gott bekennen und mit seiner Güte rechnen, werden wir seinen Reichtum erfahren. Das Gebet ist nämlich nicht eine Methode, um von Gott zu bekommen, was wir wollen. Sondern Gebet ist die Art und Weise, wie wir bekommen, was Gott uns schenken will. Deshalb zitiere ich immer mal wieder gern den Satz, der mich seit vielen Jahren begleitet, dessen Urheber ich gar nicht kenne. Nie ist ein Christ so auf der Höhe, wie wenn er auf den Knien ist. Dazu kann man nur sagen, Amen. Und jetzt würde ich gerne beten. Vielen Dank, unser Vater im Himmel, dass du uns so einlädst, von dir alles zu erwarten, von dir alles zu erbitten, bei dir alles zu suchen und uns mit unserem ganzen Menschsein auf dich zu werfen und an dich zu wenden. Du hast vor Augen, was wir an schlechten Erfahrungen schon gemacht haben, an Erfahrungen, die wir für schlecht halten. Da, wo es nötig ist, da schenk doch bitte, dass wir das sortieren können und entdecken können, was du damit verbunden hast. Und schenk uns offene Augen, offene Ohren und letztlich vor allem ein offenes Herz dafür zu entdecken, wie gut du zu uns bist. Amen.